Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lebenszeichen, dem Podcast der Marienkirchengemeinde. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind, wer auch immer und wo auch immer Sie sind. Mein Name ist Simon Hillebrecht, ich bin einer der Pastoren der Marienkirchengemeinde und sitze nach unserer etwas ungewöhnlichen Folge das letzte Mal nun wieder nicht alleine hier am Tisch, sondern bei mir ist zurückgekehrt aus dem hohen Norden wieder Eike. Hallo Eike.
Hallo Simon.
Und wie immer ein Gast, diesmal Dr. Julia Wrede, Oberärztin in der zentralen Notaufnahme des Klinikums Herford. Hallo Julia, schön, dass du dabei bist.
Hallo, ich grüße dich Simon, ich grüße dich Eike, herzlichen Dank, dass ich bei euch sein darf.
Julia, du bist Medizinerin im Krankenhaus Herford Mitte. Möchtest du vielleicht einmal ganz kurz erzählen, was da konkret deine Aufgaben sind?
Ja, ich bin da in der Notaufnahme tätig, bin dort als Oberärztin tätig und wir kümmern uns um alle akuten Notfälle, die rund um die Uhr ins Krankenhaus kommen, ob mit dem Rettungswagen oder persönlich noch zu Fuß hereinkommend. Alle Personen, die in Schwierigkeiten medizinischer Art sind, kommen zunächst meistens ins Klinikum Herford.
Das ist ein wahnsinnig spannender Job und mit Sicherheit jetzt gerade in den Zeiten, in denen wir leben, einer, der unglaublich anstrengend geworden ist, gehe ich mal von aus. Aber bevor wir dazu kommen, kannst du vielleicht einmal kurz sagen, warum du überhaupt Ärztin geworden bist?
Ja, ich denke, ganz viel liegt schon in der Kindheit, familiäre Prägung.
Okay, also du kommst aus einer Ärztefamilie quasi, oder?
Mein Vater war Arzt und wir haben gerade heute Morgen noch gesprochen, dass das schon viel Thema bei uns am Familientisch war. Und ich gerne immer schon den Geschichten, den Erzählungen gefolgt bin, hatte dann aber eigentlich über die Schulzeit ganz andere Pläne, wollte ins Ausland, wollte Fremdsprachen, wollte im Hotel vielleicht arbeiten, habe dann viele Praktika nach der Schule gemacht und wusste eigentlich nicht so richtig, wo ich hin sollte. Und dann irgendwann habe ich doch Praktikum im Krankenhaus gemacht und habe dann gemerkt, das ist es.
Das ist es doch, ja. Man kann seine Herkunft leider nicht verleugnen. Das ist die Sache. Wie waren so die Stationen? Wo hast du studiert? Wo hast du gearbeitet?
Also ich komme ja aus dem Ruhrpott. Also ich bin in Essen geboren.
Oha, und okay. Tiefer Pott, ja.
Und dann aber in Mettmann im Rheinland aufgewachsen. Bin dann zum Studium nach Würzburg gegangen, habe dort und in München dann zu Ende studiert. Und habe da auch in Würzburg meinen lieben Mann, über den ich euch ja alle kennengelernt und lieben gelernt. Und ab da ist dann unser Weg gemeinsam gegangen über Dresden und Wiesbaden und jetzt dann Herford.
Und irgendwann spezialisiert man sich dann auch als Arzt oder Ärztin. Was ist dein Fachbereich?
Genau, ich bin Anästhesistin, also Fachärztin für Anästhesie. Mhm. Das macht man nach dem Studium für 5 Jahre Vollzeit-Facharztausbildung. Die habe ich mehrfach unterbrochen, weil ja unsere Kinder auch alle zwischendurch der Reihe nachgekommen sind. Und seit dem ersten Kind habe ich dann auch immer in Teilzeit gearbeitet. Mhm. Und dadurch verlängerten sich diese 5 Jahre. Ich bin jetzt seit 2006 im Klinikum oben und habe dann 2010 den Facharzt gemacht. Also so rundherum nach dem Studium war ich 99 fertig, habe dann also 11 Jahre statt 5 Jahre benötigt für den Facharzt. Aber das ist letztendlich egal, wann man das macht, Hauptsache man
macht. Warum die Anästhesie?
Das war von Anfang an. Also mit diesem Praktikum im Krankenhaus war für mich das Faszinosum der OP und da wollte ich immer hin. Ich weiß nicht, was mich da so angezogen hat und da waren immer sehr nette Anästhesisten und Anästhesistinnen natürlich. Und die hatten eben während der Operationen auch viel Zeit, weil alles ja dann schon lief und konnten mir viel erklären. Und da begann diese Faszination für das Fach und dann bin ich dabei auch geblieben.
Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, was macht man als Anästhesist? Knockt man da nur Leute aus und holt sie vielleicht auch wieder zurück ins Bewusstsein? Oder
bestenfalls.
Gibt's bestenfalls,
das ist
okay.
Ziel der
oder gibt es noch was drumherum? Also
ja, sagen wir mal so, bei dem gebrochenen Fuß ist es nur das in Anführungsstrichen. Es ist also eine Betreuung, durch die gesamte präoperative Phase, sprich man spricht mit dem Patienten, muss das Risiko abklären, was hat er für Vorerkrankungen, was bringt er mit für die OP, also das ist auch alles Sache der Anästhesie. Dann die Betreuung durch die Narkose, wenn der Patient schläft, hat man natürlich in dem Moment eine etwas ruhigere Phase, um jüngeren Kollegen etwas zu erzählen. Aber die Betreuung, das, so sind wir hier in Deutschland, dass wirklich jeder Patient, der operiert wird, auch einen Anästhesisten zur Betreuung da hat. Es gibt andere Länder, Holland, okay, Österreich, die das schon anders handhaben. Aber hier in Deutschland ist es so, dass jeder Patient einen Anästhesisten hat.
Das heißt, es ist ausgesprochen sozial, der Anästhesistenberuf im Arzt. Man arbeitet wahnsinnig viel mit Menschen. Klar, natürlich irgendwie mit ihren Vorerkrankungen und dem, was auf sie zukommt. Aber ich glaube, da entwickelt sich auch manchmal eine gewisse Beziehung zwischen Patient und Arzt, oder?
Ja, da sind natürlich die Ängste vor einer OP, gerade wenn sie geplant ist, sind sehr groß. Und da kann man eben als Anästhesist viel Ängste auch nehmen und ihnen ja auch vor der Operation schon noch einmal, oft auch noch nicht in steriler Kleidung, da noch mal Hallo sagen und begrüßen und ihn praktisch durch diese ganze perioperative Phase begleiten, auch hinterher dann auf der Intensivstation, wenn er dorthin muss, die ja auch von Anästhesisten geleitet wird, und dann hinterher noch mal auf Station, auf dem Wege der Besserung, vor der Reha. Also man kann diesen Patientenkontakt sehr, sehr intensivieren über das reine Schlafenlegen, okay, ausnocken, wie du es eben nanntest. Ne?
Aber jetzt bist du in der Notaufnahme tätig. Was hat dich in diesem speziellen Bereich des Klinikums oder des Krankenhauswesens geführt?
Ja, ich habe dann als Anästhesistin eben auch angefangen, Rettungsmedizin zu machen. Also ich habe die Ausbildung zur Notärztin gemacht und bin seit 2010 dann hier auch im Kreis Herford Notarzt oder fahre seitdem hier Notarzt. Und dann sind wir Anästhesisten eben gut ausgerüstet, weil wir eben die Vitalfunktionen, sprich Atmung, Kreislauf, aus dem Setting der Operation, wo es auch mal schwere Blutungen geben kann oder so, das ist uns vertraut, ne, die Atmung zu sichern, die Atemwege zu sichern, den Kreislauf zu stabilisieren. Und dadurch sind sehr, sehr viele Anästhesisten als Notärzte tätig. Also hier in Deutschland jetzt fast der Großteil sind Anästhesisten. Ja, und dann ergab sich dann als weiteren Schritt, was passiert denn jetzt mit meinen Patienten, die ich in die Notaufnahme abgebe? Was passiert denn jetzt mit denen? Wie geht denn das jetzt weiter? Ja, und aus dem fast Bauchgefühl heraus, dass ich gesagt habe, boah, wenn ihr mal eine Stelle frei habt, dann denkt man an mich. Ein paar Monate später war es dann so.
Okay.
Und dann war es der Sprung nochmal in ein ganz anderes, neues Gebiet oder sehr erweitertes Gebiet.
Vielleicht magst du gleich nochmal ein bisschen mehr von deinem Alltag und deinen Einsätzen gerade so unter den Bedingungen von Corona sprechen und erzählen. Vorher würden wir aber allerdings gerne mit dir die Aufgabe der Woche machen. Simon, lies doch mal die Aufgabe der Woche vor für Julia Frede.
Gezogen von Christa Oliarius, genau, unserem letzten Gast. Und zwar hat sie eine schöne Aufgabe ausgesucht, die heißt nämlich: Welche Orte der Trauer begegnen dir in deiner Stadt und deinem Umfeld? Suche diese Orte auf. Welche fallen dir ein? Wo finden Menschen an deinem Ort Trost? Julia.
Ja, da ganz unmittelbar fallen mir ganz viele Orte ein. Also gerade wenn ich hier durch Herford fahre und dann eben doch auch an Häuser vorbeikommen, wo wir mit dem Rettungswagen fahren, da ist meistens auch jetzt gerade so die Woche gewesen und jetzt gerade intensiver schon die Trauer der Angehörigen, wenn sie ihren geliebten Angehörigen mit uns schicken oder mit uns lassen müssen. Ne, diese Ungewissheit, ihn nicht besuchen zu können, nur übers Telefon zu kommunizieren. Da ist also unabhängig von der Schwere der Erkrankung, auch jetzt, auch wenn es gar nicht unbedingt lebensbedrohlich sein muss, aber doch immer diese, ich kann meinen Angetrauten oder meinen Angehörigen jetzt nicht begleiten auf seinem schweren Weg. Und da ist immer ganz viel Trauer, auch auf beiden Seiten. Ne?
Auf jeden Fall.
Wir versuchen das natürlich aufzufangen mit Handynummer austauschen, die Telefonnummer von unserer Zentrale geben, dass sie sich verbinden lassen können. Aber da ist ja viel Trauer von Anfang an schon dabei, muss man sagen.
Simon, welche Orte der Trauer begegnen dir denn, die nicht auf dem Friedhof stattfinden?
Verdammt. Ich hätte tatsächlich,
das wäre ja sonst ein bisschen einfach.
Ich habe tatsächlich auch direkt an Friedhof gedacht. Na klar, als Pfarrer ist man qua Amt immer wahnsinnig häufig auf dem Friedhof und da funktioniert es tatsächlich sehr gut. Ich bin aber auch nicht qua Amt häufig auf dem Friedhof. Einerseits, weil ich finde, dass wir mit dem Erika-Friedhof einen wahnsinnig schönen Friedhof haben. Und immer, wenn ich mal so eine Stunde auf dem Berg bin und Luft habe zwischen Terminen, gehe ich gerne über den Friedhof, weil er eigentlich ein Mittelding zwischen Friedhof und Park ist. Also man kann da super schlendern und die Zeit verbringen, wenn man das Umfeld nicht scheut.
Die neue Aufgabe der Woche ziehst du am Ende des Podcasts. Und wir wollen heute mit dir über den Klinikalltag quasi zu Zeiten von Corona, aber auch über das schwere Thema der Triage sprechen. Das haben wir schon einmal angerissen, Simon, in einer Folge mit einem anderen Gast.
Genau, mit Hanno Paul im Frühjahr, aber damals war die Situation eine ganz andere. Damals war die Triage noch ein Schreckgespenst, das irgendwie als Eventualität in weiter Ferne stand, aber mittlerweile ist es dieses Schreckgespenst ein Stück näher an uns herangerückt. Und deswegen haben wir das zum Umstand genommen, noch einmal neu und mit einer anderen Profession über dieses Thema nachzudenken.
Das erste Mal ist mir das Wort Triage in einer Fernsehserie quasi über den Weg gelaufen. Eine Serie, die es schon lange nicht mehr im Fernsehen gibt, aber die man, ja, wie so viele Serien einfach auf DVD kaufen kann. Das ist die Serie Mesh. Da geht es um einen mobilen chirurgischen Einheit im Koreakrieg und wie das so von so amerikanischen Serien ist, schön in Bild gesetzt, quasi hochdramatisch, wenn dann so ein Bus vor dieses mobile Lazarett vorfährt mit ganz vielen Verwundeten und die vielen Ärzte dort ganz schnell eine Triage vornehmen müssen und von Patient zu Patient rennen und quasi priorisieren müssen, wen sie als erstes in den OP schicken und wer noch warten kann und wer es vielleicht auch nicht mehr schafft. So dargestellt in der Serie. Das ist das erste Mal, dass mir das so über den Weg gelaufen ist. Und da hat man natürlich, wenn da jetzt wieder in Verbindung mit Corona das kommt und man das vielleicht noch so gleich so ein riesen Schreckmoment, weil man sich sofort die schönsten Sachen ausmalt darunter, was dann vielleicht in den Krankenhäusern passiert. Aber in der Vorbereitung zu diesem Podcast habe ich festgestellt, dass ein verlässliches Triage-System eigentlich schon auch vor Corona und im Normalbetrieb schon etabliert war in Krankenhäusern. Julia, vielleicht magst du das mal erklären und berichten, wie das quasi etabliert ist in Krankenhäusern.
Ja, also in der Notfallmedizin, in der Notaufnahme arbeiten wir täglich mit der Triage. Das ist auch in dem Namen schon mit dem System, mit dem wir arbeiten, Manchester Triage-System, haben wir auch hier in Herford etabliert, schon enthalten. Mhm. Und das erfordert es auch. Also es gibt noch das ESI, was hier in Deutschland relativ häufig verwendet wird, Emergency Severity Index. Wir jetzt hier in Herford arbeiten eben mit dem Manchester Triage-System. Und die meisten Krankenhäuser in Deutschland arbeiten mit diesen zwei Systemen. Das ist auch erforderlich, weil die Notaufnahmen ja 24/7 laufen müssen. Genau. Und jeder, der schon leidvoll nach einem Sportunfall mal mit einem verstauchten Knöchel in der Notaufnahme gesessen hat und eigentlich nur mal schnell abchecken wollte, ob es vielleicht doch gebrochen ist oder was gerissen ist, weiß, wie lange er dann wartet. Ja. Wir müssen einfach priorisieren. Mhm. Wir können auch dort, haben wir nicht unendliche personelle und materielle Ressourcen. Aber die in die Notaufnahme kommen, die vital gefährdet sind, für die ist ein sofortiger Arztkontakt lebensentscheidend. Ja. Ja. Und die müssen wir mit der, wir Deutschen sagen, Erstkontakt oder Erstsichtung, Ersteinschätzung, das geschieht mit dem Eintritt in unsere Notaufnahme. Dort entscheidet sich, wie dieser Patient triagiert wird. Das ist auch, wie gesagt, militärhistorisch, wie du es andeutest, gibt's da unterschiedliche Meinungen zu, um es mal ganz offensichtlich, aber wir müssen damit arbeiten, um sinnvoll zu arbeiten.
Ja. Magst du das mal ein bisschen erklären, wie das System funktioniert, beziehungsweise nach was ihr entscheidet und gibt es dann so Kategorien, in die man dann eingeordnet wird? Oder
genau, Manchester unterscheidet eben zwischen Lebensgefahr, dazu gehört eben Brustschmerz, starke Blutung, starke Schmerzen und die Luftnot, die behinderte Atmung. Wer Probleme damit, mit diesen Problemen bei uns aufläuft, reingefahren wird, der wird mit Rot triagiert, okay, und erfordert sofortigen Arztkontakt. Dann danach gibt es den sehr dringlichen Fall. Die Luftnot, die jetzt seit heute Morgen schon ist, aber irgendwie wird es nicht besser, mhm, und ich fühle mich auch so mau. Mhm. Ne, da können auch schlimmere Diagnosen dahinter stehen, dass dieser Patient muss mit Vitalwerten, also sprich Kreislauf, Sauerstoffsättigung, Temperatur, innerhalb von 10 Minuten ärztlich gesehen werden. Und dann gibt es die gelbe Farbe, das ist dann auch immer so schön auf unserem Monitor hintermalt. Der muss dann innerhalb von, das ist dann auch noch dringlich, erhöhter Blutdruck über 200 oder was, das darf auch nicht länger sein, da darf es dann aber schon 30 Minuten dauern. Okay. Und so ist das gestaffelt und der genannte verstauchte Knöchel, der ist dann eben blau triagiert und da darf es dann auch mal bis zu 2 Stunden dauern, mhm, ne? Je natürlich nach Ansturm.
Okay, das heißt, der verstauchte Knöchel hat nur eine Chance, sofort gesehen zu werden, wenn sonst nichts los ist quasi.
Genau, genau.
Gibt es denn Phasen, wo nichts los ist oder ist das mittlerweile vielleicht jetzt in den letzten Monaten, aber vielleicht auch generell undenkbar, dass eine Notaufnahme leer ist?
Ganz selten.
Ganz selten.
Ganz selten. Okay. Also kann ich jetzt in den letzten 2 Jahren, glaube ich, an eine Hand abzählen.
Ne, wer nimmt denn diese Kategorisierung vor? Sind das nur Ärzte, die dann vornehmen oder wird das von geschultem Fachpersonal oder Pflegepersonal?
Genau, also zusammen. Ne? Wir werden, mhm, zusammen informiert durch den Rettungsdienst, mhm, was da kommt. Wir sprechen uns kurz ab. Was könnte das werden? Was brauchen wir da? Und eben wie gesagt, bei den Rot- und Orange-Triagierten, mhm, stehen wir mit vorne am Eingang, mhm, und nehmen den Patienten direkt mit auf. Mhm. Und sonst macht es eben das geschulte Fachpersonal. Mhm. Ne? Da muss ich mich drauf verlassen und das klappt auch sehr, mhm, gut.
Hat sich dieses System deiner Einschätzung nach bewährt?
Ja, also es ist seit 94, mhm, 1994 haben sich da Kollegen in Manchester zusammengetan, mhm, Unfallmediziner und andere Disziplinen und haben das etabliert und auch immer weiterentwickelt. Mhm. Also ich bin ja jetzt erst 2 Jahre in der Notaufnahme, mhm, und von dort her würde ich sagen, hat es sich etabliert und ist auch sinnvoll mitzuarbeiten und bestätigt das. Mhm.
Und jetzt unter Corona, wie hat sich euer Arbeitsablauf verändert? Wie schützt ihr euch selber als Personal?
Also in der Klinik und auch draußen, in der Draußenrettung müssen wir natürlich sehr, mhm, viel uns schützen und das macht das Ganze nicht einfacher. Mhm. Also das sind teilweise Ganzkörperanzüge, in die man erst reinschlüpfen muss, mhm, mit Haube und Schutzbrille und das ist einmal, mhm, hält es einen erstmal ab, weil man sich, mhm, erstmal schützt, aber, mhm, ohne das geht's halt nicht. Und es ist natürlich auch unglaublich warm, da drin zu arbeiten. Also eine
das glaub ich, ja,
laufende Reanimation über eine halbe Stunde, mhm, in diesem, ja, letztendlich Taucheranzug.
Ja.
Es zerrt an allen, mhm, Nerven und, ja, Geduld. Ja. Und ganz klar auch an denen der Patienten. Ne?
Ich glaube, die Schwierigkeit, weshalb ja dieses Triage-System auch nochmal jetzt während Corona so ins Gespräch gekommen ist, was ist quasi, wenn zu viele von einer sehr hohen Priorisierung quasi auflaufen, dass das quasi mit dem vorhandenen Mitteln quasi dem nicht mehr gerecht werden kann. Also ganz viele, ganz hoch priorisierte Patienten quasi, mhm, aber entweder personell das nicht zu stemmen ist, mhm, oder einfach die Ressourcen im Nachhinein nicht mehr zur Verfügung stehen. Wie erlebst du das? Und wie geht man dann als Arzt damit um, wenn man jetzt den Anruf bekommt, da kommen jetzt ganz viele hochpriorisierte Patienten vielleicht rein? Oder wie nimmt man eine Triage unter rot markierten Patienten vor?
Zum Glück
gibt's röter als rot, oder?
zum Glück sind wir hier in Deutschland so weit noch nicht gekommen. Und hier Ostwestfalen ist schon auch in der ersten Welle kleine Insel geblieben. Wir hatten auch schwere Erkrankte und schwer, und auch verstorbene Patienten.
Andere Länder hat es aber ja zum Beispiel, also Italien zum Beispiel, hat es ja deutlich schlimmer getroffen.
Ja,
und die mussten sich ja wirklich mit solchen Fragen auch ganz schnell, auch ohne Vorlaufzeit, einfach auseinandersetzen, auch im Alltag.
Mhm. Also das habe ich mich auch immer gefragt, als ich diese Bilder aus Italien gesehen habe und habe gedacht, wenn das mal zu uns kommt. Mhm. Und ich muss sagen, da habe ich bisher auch noch keine Antwort. Ich habe mich jetzt auch im Vorfeld auf unser Gespräch hier vorbereitet. Und auch da stehen wir als Ärzte immer noch ein bisschen im Regen, weil es keine rechtliche Grundlage gibt. Ich meine, Herr Spahn hat im April letzten Jahres gesagt, es gibt dazu keine Gesetz- oder es soll bis auf Weiteres erstmal keine gesetzliche Grundlage geben. Da tut er gut dran, dass nicht jetzt im Eifer des Gefechtes da mit heißer Nadel ein Gesetz aus dem Boden gestampft wird, wo sicherlich nicht alle beteiligten Parteien oder die, die da was zu sagen haben, gehört werden können. Mhm. Ich denke, das ist so, ja, wie vergleichbar wie mit dem Flugzeugabsturz der beiden Tower, wo auch hinterher erst rechtliche Grundlagen für eine Entscheidung für den Staat, was durfte mit diesen Maschinen, wo auch Menschenleben drin saßen, ne, wie dieses Kollektiv zu betrachten ist im Verhältnis zu dem großen Kollektiv, was darf man einsetzen? Und das sind ethische Fragen und ganz schwerwiegende Fragen. Wie gesagt, da müssen ganz viele Seiten gehört werden. Und das, da war auch jetzt in diesem letzten Jahr 2020 von der ersten Welle bis jetzt keine Chance, alle zu hören. Und ja, und die Maßgabe ist nach medizinischem Standard zu entscheiden. Und zum Glück muss man sagen, ist es hier in unserer Region so, dass wir uns gut aufgestellt haben, alle haben ihre Hausaufgaben gemacht. Es gibt gute Empfehlungen von unseren Fachgesellschaften, der Notfallmedizin, der Anästhesie, der Intensivmedizin, die jetzt eben zuletzt noch im November eben diese Kleeblattregelung.
Was ist die Kleeblattregelung?
Das müsstest du genau, dass sich praktisch regional, dass sich die Krankenhäuser zusammentun und in lokale Cluster bilden und dann regionale Cluster bilden, sprich Krankenhäuser, die zusammenarbeiten, engst sich abstimmen zweimal am Tage, wie sind eure Kapazitäten und dann überregionale Cluster. Und das praktisch, wie, dass hier um jedes Krankenhaus herum wie so ein Kleeblatt entsteht, sodass die immer im Austausch sind, sodass dann Patienten ja, verlegt werden können und zwar meistens dann eben nicht die, die frisch, akut, rot triagierten, dass die nicht verlegt werden, weil die haben, die profitieren eben nicht davon, die leiden darunter. Aber Corona ist ja, wie sich bisher bestätigt, eine Erkrankung, wenn man einmal auf der Intensivstation liegt, eine ganz langwierige Erkrankung. Und Patienten, die sie auf dem Wege der Erholung sind, die gibt es ja zum Glück auch viele, die dann einen Steady State haben und da relativ stabil sind, aber eben noch Beatmung brauchen und Intensivpflege einfach noch, aber schon stabil sind. Und da wird dann innerhalb eines Clusters praktisch verlegt. Also nicht die akut roten, die nicht, die bleiben, aber eben die, und damit läuft es, dass man sich mit mehreren abstimmt, wie machen wir das jetzt
Wobei ich da, das fand ich ganz spannend, in der Deutsche Ethikrat hat dazu eine, das heißt dann immer Ad-Hoc-Stellungnahme dazu
veröffentlicht. 29.3. ne?
letzten Jahres. Das Datum habe ich mir jetzt nicht genau gemerkt. Und da fand ich so einige Sachen ganz, ganz spannend, dass sie geschrieben haben, nein, die Priorisierung, die gucken natürlich von, da sind ja Ärzte, aber die gucken ja so ein bisschen von der ethischen Seite nochmal drauf, sollte erstmal alle Patienten der Intensivmedizin quasi einschließen, nicht nur die, die irgendwie an Covid erkrankt sind, aber dass es auch einfach so ein Gleichheitsgebot gibt, wo das Alter zum Beispiel auch gar keine Rolle drin spielen sollte, sondern lediglich die medizinische Perspektive auf Genesung, auf Erfolg. Und das fand ich ganz gut. Und das ist das Grundgesetz ist einfach verbietet und zu Recht verbietet, dass Menschenleben abgewägt wird. Und das finde ich auch nochmal einen guten Gedanken, auch nochmal zu sagen, Ärzte, die in diesem Dilemma sind, wägen in dem Moment auch nicht Menschenleben gegeneinander ab, sondern sie können in dem Moment quasi denen nicht die Hilfe zukommen lassen, die sie vielleicht brauchen. So. Aber es ist kein Abwägen zwischen Menschenleben.
Nein, das stimmt. Also da genau so stimme ich dir dazu. Menschenleben gegeneinander abwägen, geht gar nicht.
Genau.
Und da besteht ein Gleichheitsprinzip und auch der.
Aber dieses Szenario, was gebildet wird, zielt da so ein bisschen drauf ab, aber eigentlich stimmt dieses Horrorbild gar nicht.
Genau. Also es wird so ein bisschen hochstilisiert, dieses Drama, ne?
Genau.
Was sich in anderen Teilen Europas ja doch auch abgespielt haben. Oder abgespielt hat, ganz klar. Aber diese Regionen sind auch einfach überrollt worden von dieser Situation. Das war vorher nicht vorstellbar, dass es mal dazu kommt. Und toi, 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 wir sind verschont worden in der ersten Welle und haben uns jetzt gut vorbereitet.
Ich würde an dieser Stelle gerade mal, glaube ich, eine kleine Unterbrechung machen und mit dir, Julia, das Entweder-Oder-Spiel spielen.
Gespannt.
Die fleißigen Hörer kennen das schon. Wir nennen dir jetzt gleich 2 oder 3 Begriffe und du entscheidest dich spontan für einen der Begriffe. Also zum Beispiel, wenn ich dich frage, Kaffee oder Tee, dann sagst du?
Kaffee.
Genau. Ich sehe, du hast das Spiel schon
begriffen.
Genau. Das sind die Mediziner, 50-50 schon.
Genau,
wie viele Fragen sind es, Simon?
Du hast 24 sind es, das heißt, ich würde sagen, sie darf 2-mal schieben.
Jawohl.
Genau, das heißt, du darfst 2-mal darfst du einen Joker ziehen und bist mit so unentscheidbaren Möglichkeiten konfrontiert, dass du sagen kannst, da kann ich mich weder für das eine noch für das andere entscheiden.
2-mal aber
nur. 2-mal nur, genau, ich zähle das mit. Und Eike legt los.
Und los geht's. Fernsehen oder Buch?
Buch.
Klassische Kunst oder moderne Kunst?
Klassische.
Altes oder Neues?
Neues.
Orgel oder E-Gitarre?
Dann schon eher die E-Gitarre.
Mit Blaulicht oder mit Rotorenlärm?
Blaulicht.
Theater oder Kino?
Theater.
Zentralisieren oder regionalisieren?
Regionalisieren.
Netflix oder ÖRR?
ÖRR.
Bayer oder DHU?
Bayer.
Nachteule oder Frühaufsteherin?
Dann schon eher Nachteule.
Yoga oder Marathon?
Eher den Marathon, weil das Ziel wird.
Facebook, Instagram oder Twitter?
Facebook.
Forschen oder anwenden?
Anwenden.
Blumengarten oder Gemüsegarten?
Blumengarten.
Wandern oder Skifahren?
Skifahren.
Online oder lieber im Laden einkaufen?
Im Laden.
Fahrrad oder Auto?
Fahrrad.
Habe ich gesehen, ja. Otto oder elektrisch?
Elektrisch seit neuestem.
Spenden oder selber helfen?
Beides, also Joker.
Schiebe, okay. Beide. Impfen oder noch warten?
Impfen.
Hund oder Katze?
Hund.
Träumer oder Realist?
Realist.
Harry Potter oder Herr der Ringe?
Oh, beides nicht.
Du hast noch einmal Joker?
Ja.
Okay, dann schieben wir. Sehr schön, das war's. Hast du Fragen zu einzelnen Fragen? Manche waren ja nicht ganz eindeutig und du konntest dir vielleicht selber was denken dabei, aber...
Jetzt bei denen?
Genau.
Nö, das war für mich alles eindeutig.
Wie sieht, also Blaulicht oder Rotorenlärm, also so mit dem Hubschrauber zu den Notfällen, ist nicht so deins oder kommt einfach nicht vor?
Kommt hier in der Region nicht vor. Also ich bin eigentlich doch eher Freund der bodengebundenen Rettung. der nächste Standort ist Bielefeld. Da ist Christoph 13, glaube ich, unterwegs. Und das ist schon auch so ein bisschen unter der Obhut der Bielefelder Kliniken.
Okay, da sind die auch stolz drauf.
Genau, ja. Und das wird
auf die Rosenhöhe.
Einen Moment gezögert hast du bei Bayer oder DHU?
Ja, ich musste kurz überlegen, DHU sind die Kügelchen, ne?
Genau.
Ich finde, Homöopathie ist eine sinnvolle Ergänzung. Auf jeden Fall hat die Berechtigung und selbst wenn es der Placebo-Effekt ist, aber wer hilft, wer heilt, hat recht.
Das ist ein schöner Satz. Das finde ich
eine perfekte Antwort.
Genau. Zentralisieren oder regionalisieren? Da warst du relativ schnell, relativ eindeutig. Magst du einmal sagen, wie du die Frage verstanden hast?
Also da auch erstmal medizinisch, Zentralisation ist ungünstig im Körper, spricht für eine Pathologie. Gerade im Rahmen des Lockdowns sieht man wieder, wie wichtig ist, dass wir regionale funktionierende Strukturen haben, ne? Sei es der Markt, der plötzlich mal zu ist, weil es keine Produkte gibt, und die Geschäfte, die jetzt langsam alle zugrunde gehen, weil sie nicht verkaufen können, und Amazon macht es so schön einfach, aber es ist einfach fürchterlich, wie diese Krake sich weiter ausbreitet, auch wenn es so schön bequem ist.
Und unter welchen Arbeitsbedingungen auch für die Menschen dort.
Genau.
Genau, ne? Wenn man da genauer hinbeleuchtet und eben was das für Elend hier vor Ort ausmacht und dass eben hier die regionalen Strukturen, sprich Läden, funktionierende Infrastruktur, dass das auf jeden Fall funktionieren muss und gepflegt werden muss auch, ne? Und von uns unterstützt werden muss.
Ich hatte ein Gespräch, deshalb kam ich auf die Frage mit einem Theologen zum Thema Krankenhausnetz in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern. Und dass Deutschland ja noch ein viel feineres Krankenhausnetz zum Beispiel hat, auch als andere Länder in der Welt zum Beispiel. Und es ja auch durchaus auch schon Vorschläge gab von wegen, man soll vielleicht Krankenhäuser oder Krankenhausstandorte viel mehr zentralisieren, gerade so vor Personalproblematiken quasi, und Standorte mehr zusammenlegen.
Ja, das ist natürlich immer die Betriebswirtschaftlichkeit, die dahinter steht, die ganz klar.
Was sagt dein Medizinerherz dazu?
Ja, es muss auch dort die regionale Versorgung vor Ort klappen. Ne? Mhm. Also klar gibt es immer weiter Spezialisierungen in der Medizin, und das kann nicht an allen Standorten zu allen Zeiten immer allen angeboten werden. Und so viel Leute kann man auch gar nicht, also so viel Personal kann man auch gar nicht generieren. Also sagen wir mal, die Hüft-OP, die muss nicht in Erfurt und in Bünde und in Melle gemacht werden, auch wenn ich jetzt da vielleicht Kollegen etwas. Da denke ich schon, das sind keine dringlichen Dinge, das kann geplant werden, das kann schon in Zentren, und ich würde mich da auch immer in einem Zentrum vorstellen zu so einer OP, aber die Grundversorgung, die vitale Versorgung, wo es wirklich um ein Überleben gehen oder auch, ne, die Geburten, finde ich, muss vor Ort weiterhin klappen, und das funktioniert nur mit kleineren Krankenhäusern, und da ist Zentralisierung ganz, ganz ungünstig in der Medizin oder in der Gesundheitsvorsorge.
Ja. Beim Impfen warst du ganz, ganz klar.
Ja.
Hast du dennoch Verständnis für die Menschen, die, und ich rede jetzt nicht von Impfleugnern, sondern von Menschen, die erstmal ein ungutes Gefühl haben in Bezug auf sich vielleicht jetzt impfen zu lassen?
Ja, ich habe da ganz großes Verständnis für. Ich denke, das ist auch das Hauptproblem, warum viele noch zurückhaltend sind, weil einfach noch zu wenig Information da ist. Ne, man selber nimmt gerne ein Medikament, was etabliert ist, Aspirin, Ibuprofen, ne, das ist jahrelang erprobt. Wenig Nebenwirkungen, das hilft mir, das nehme ich gerne. Mhm. Aber ein Impfstoff, der eigentlich in den letzten 9 Monaten entwickelt wird und dann auch noch irgendwie genetisch arbeitet, ne, was eben bei vielen bisher angekommen ist, macht erstmal Angst. Und ich denke, ganz, ganz wichtig ist eine ganz umfassende Aufklärung auf jedem Kanal. Jeden muss man erreichen, und natürlich ganz vorneweg auch das medizinische Personal. Denn auch da unter meinen Kollegen gibt's.
Ich habe letztens auf Zeit Online eine spannende Studie gelesen. Da wurden Leute repräsentativ in Krankenhäusern befragt. Vielleicht kennst du die Studie, und die ist zu einem ganz interessanten Ergebnis gekommen. Und zwar war es ungefähr die Hälfte vom Krankenpflegepersonal, die sehr skeptisch war. Also da war es 50-50. Die einen haben gesagt, nee, und die anderen sagten, ja, das war relativ ausgeglichen. Und dieselbe Studie hat nicht nur Krankenpflegepersonal befragt, sondern auch Medizinerinnen und Mediziner. Und da war eine Akzeptanz von weit über 80%. Kannst du dir erklären, woher diese Differenz kommt in den Berufen, die beide im Krankenhaus, beide natürlich mit unterschiedlichen Fähigkeiten, aber eigentlich am selben Ort arbeiten?
Also ich glaube, wir sprechen über dieselbe Studie, weil die habe ich auch gelesen. Und Dieselbe Studie besagt auch, dass je näher die Patienten an Covid oder mit Covid erkrankten Patienten gearbeitet haben oder arbeiten, desto höher war auch die Bereitschaft. Mhm. Also die, die es wirklich live erleben und damit arbeiten, die sagen, ja, mit der Impfung, das bitte, nicht schneller für mich. Als, ja. Na, also auch da, und was da, was du eben sagtest, denke ich, Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung und die Menschen erreichen mit den Aufklärungen. Ne? Das ist keinem geholfen, wenn irgendeine Studienbeschreibung oder Erklärung ist, sondern wirklich mit Blogs auf allen Kanälen da informieren. Klar, Langzeiterfahrung mit diesem Impfstoff können wir alle, kann keine Studie vorweisen, können wir nicht. Aber dieser Mechanismus, mit dem unser Immunsystem das Protein präsentiert wird, damit der Antikörper bildet, ne, dieser mRNA-Impfstoff, den gibt es schon seit 1985. Also dieser Mechanismus ist schon 1985 entwickelt worden. Ursprünglich mal für die Therapie von Immunerkrankungen, Krebserkrankungen.
Aber er fand lange nicht so einen flächendeckenden Einsatz.
Genau,
oder?
Genau. Und man hat jetzt praktisch.
Wo lang lag das, dass das so?
Es hat wahrscheinlich nicht die Ergebnisse gebracht in der Krebsbehandlung, in der Immunerkrankungstherapie, die man sich erhofft hatte. Aber man hatte eben diesen Mechanismus rausgefunden, wie schaffe ich, dass eine Zelle dieses Spike-Protein bei dem Coronavirus eben, das, was unser Immunsystem erkennt, wie kann ich die Zelle animieren, dieses Spike-Protein herzustellen? Und da hat sich eben dieser mRNA-Impfstoff eben präsentiert. Mhm. Und jetzt muss man eben aufklären, dass der nur ein paar Tage im Körper vorhält, dass er nicht in die DNA eingebaut wird und ich bin auch nicht gesponsert, sondern es ist reines Wissen, was da eben präsentiert wird. Und das muss einfach erst noch in die breite Masse getragen werden.
Julia, die spannende Frage zum Schluss wäre, vielleicht, es gibt neben dir noch wahnsinnig andere Menschen, die im wahrsten Sinne des Wortes jetzt an der Frontlinie arbeiten in der Notaufnahme. Was ist das, was ihr euch von uns allen wünscht und was braucht ihr gerade, um diese schwierige Zeit, in der ihr momentan seid, gut zu durchschiffen?
Ja, ich glaube, dass wir die Unterstützung emotionaler Art durch Familie, durch Freunde sehr, sehr wertschätzen und auch brauchen und eben dieses Vertrauen oder dieser Glaube daran, dass wir alle dann irgendwann gestärkt aus dieser Krise herauskommen. Dass da doch jemand die schützende Hand über uns gesamt hält und ja, das Vertrauen darauf eigentlich.
Dann sind wir fast am Ende. Das, was wir manchmal vergessen, dieses Mal aber nicht, ist, wir brauchen eine neue Aufgabe der Woche. Und traditionell darfst du die immer ziehen für unseren nächsten Gast unsere nächste Gästin. Das wissen wir noch gar nicht ganz genau, wer als nächstes kommt. Eike mischt die einmal und hält sie dir nun hin. So, und du darfst jetzt einfach eine Frage ziehen und einmal vorlesen.
Und ich lese sie vor. Mhm. Oh. Wo wird in deiner Stadt kulinarisch genossen? Gibt es Spezialitäten oder Typisches? Wer kann es sich leisten zu genießen? Oder wer vielleicht auch nicht?
Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, wir hatten sie schon einmal, aber das ist eine Weile her.
Aber vielleicht.
Zieht doch nochmal eine neue.
Nö. Das machen wir so. Das Schicksal entscheidet das und das ist so. Damit sind wir am Ende und müssen wie immer ganz viel Danke sagen. Vielen Dank, Eike, für die ganze Vorbereitung.
Gerne, gerne.
Und vielen Dank, Julia, dafür, dass du heute da warst und uns bereichert hast mit deinem Fachwissen. Also, ich habe eine ganze Menge gelernt.
Ja, vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Mich selber hat es auch bereichert, einmal in der Vorbereitung und auch mit euch hier zu sitzen. Und bleibt mir eigentlich nur zu wünschen, alle gesund bleiben, jeder sich ein bisschen um seinen Nächsten kümmern.
Und genau.
Freue mich auf das nächste Interview, mit wem auch immer.